Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir beginnen heute mit einem kleinen Rätsel. Ihr seht hier 9 Punkte an der Leinwand. Die Aufgabe dazu: verbinde diese 9 Punkte mit 4 Linien, ohne abzusetzen. Überlegt mal, wie das geht. Ist gar nicht so einfach. Also man könnte das Quadrat natürlich mit 4 Linien sozusagen umrunden, umquadraten. Aber dann erfasst man nicht den Punkt in der Mitte. Ist also nicht so einfach. Wie kann das funktionieren? Keine Sorge, jetzt kommt die Auflösung. Die Auflösung sieht so aus, dass man eben nicht nur im Rahmen dieses Quadrates denkt, sondern dass man sich einen Punkt außerhalb sucht. Und dann funktioniert's. Also man muss über den, man könnte sagen, sichtbaren Bereich hinausdenken. Man könnte das bezeichnen als, so wird das manchmal genannt, Out-of-the-Box-Denken, also raus aus der Box, eben nicht nur in den gewohnten Bahnen denken, sondern mal was Überraschendes. Und dieses Denken kann man auch gut mit dem Glauben verbinden. Denn auch der Glaube ist sozusagen ein Out-of-the-Box-Denken. Wer an Gott glaubt, wer ihm vertraut, der denkt nicht nur so in den normalen menschlichen Bahnen. Der hat sozusagen, wie auch hier, einen Punkt außerhalb. Ein außerhalb dieser 4 Linien, dessen, was wir sehen, was wir anfassen, was wir erleben können. Der rechnet damit, Gott wirkt auf ganz überraschende Weise. Auf eine Weise, die ich mir vielleicht überhaupt nicht vorstellen konnte. Oder die menschlich gesehen völliger Quatsch ist. Und sowas haben auch die Israeliten erlebt, als sie in das Land Kanaan eingezogen sind. Das versprochene Land, das Gott ihnen gegeben hat. Wir schauen uns ja in unserer aktuellen Predigtreihe, heute ist der zweite Teil, der nächste dann in, der letzte in 2 Wochen, wir schauen uns Texte aus dem Josua-Buch an, Josua 1 bis 3, da wird das beschrieben. Überschrift über die Predigtreihe, wie Gott seine Leute führt. Letzte Woche sahen wir, wie Gott Josua ermutigt hat, indem er ihm gezeigt hat, du bist nicht alleine, ich bin immer da. Und heute erfahren wir, wie Gott auf wunderbare Weise gewirkt hat, wie er Chancen eröffnet hat, die vorher gar nicht da waren, out of the box sozusagen. Und wir lesen dazu heute das 2. Kapitel des Buches Josua. Ist ein bisschen längerer Predigtext, aber ich glaube, es ist schön, diese ganze Geschichte einmal wahrzunehmen. Da steht: Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim 2 Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die ist Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hineingegangen sind. Jagt die eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten, und man floss die Tür zu, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken ist vor euch über uns gefallen. Alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie sie an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn der Herr uns das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Dann ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, das euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen, danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig, doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber ging weg und kam aufs Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihn nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua, der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Amen. Ja, schauen wir uns also dieses Kapitel an unter der Überschrift Gott handelt unerwartet. Das erste dazu, die unerwartete Hilfe. Dazu jeweils die Verse. Stellen Sie sich vor, ihr seid in einer fremden Stadt. Ihr braucht Hilfe. Vielleicht werdet ihr bedroht von einer Rockergang. Wo findet ihr Hilfe? Was werdet ihr machen? Vermutlich zur Polizei gehen. Nicht umsonst heißt es ja auch, die Polizei dein Freund und Helfer. Das ist sicher richtig. Ich frage mal, wie wäre es alternativ, Hilfe im Rotlichtviertel zu suchen? Da sagt ihr wahrscheinlich, was für ein abwegiger Gedanke. Also wenn ich von einer Rockergang verfolgt werde, dann gehe ich doch nicht ins Rotlichtviertel. Da kriege ich erst recht eins auf die Mütze. So ähnlich kann man sich vorstellen, die beiden Kundschafter hier im Land Kanaan. Sie kamen nach Jericho, eine fremde Stadt. Sie blieben nicht unerkannt. Der König erfuhr von ihnen. Fremde Leute wollen unser Land auskundschaften. Kann ja nichts Gutes bedeuten. Ne, stellt euch vor, Leute laufen über euer Grundstück und gucken, mit dem Handy knipsen. Oh, was ist da? Und so lebten die beiden Kundschafter gefährlich in Jericho. Aber sie bekamen Unterstützung. Wo? Ausgerechnet bei einer Hure, steht hier Vers 1. Die Männer kehrten bei der Hure Rahab ein. Übrigens steht hier nicht, dass sie ihre Dienste in Anspruch nahmen. In den Versen 3 bis 6 wird uns dann berichtet, dass Rahab die Männer bei sich versteckte und den Leuten des Königs nichts davon erzählte. Im Gegenteil, sie erzählte Märchen. Und später in den Versen 15 und 16 erfahren wir noch, dass sie ihnen geholfen hat zu fliehen. Also Hilfe von einer ganz unerwarteten Seite. Leute Gottes kommen in ein fremdes Land, geraten in Gefahr und finden Hilfe ausgerechnet bei einer Prostituierten. Nun möchte dieser Text uns nicht sagen, geht mal in Siegen in die Hagener Straße und guckt mal, wo man euch da helfen kann, in Etablissements, die es da gibt. Aber Gott sagt uns dadurch, ich kann immer eingreifen. Ich kann immer helfen, und zwar in einer Weise, mit der du vorher bestimmt nicht gerechnet hast. Also ich bin sicher, die haben sich nicht vorher überlegt, wir gehen mal zu der Prostituierten, da finden wir Hilfe. Aber Gott sagt, ich bin immer da und helfe auf unerwartete Weise. Und darum brauchst du nie aufzugeben. Überlegen wir, wie das gewesen wäre, wenn die beiden Kundschafter sich vielleicht vorüberlegt hätten, naja, wie kriegen wir das hin mit Jericho, die werden uns bestimmt umbringen, bleiben wir doch lieber in der Wüste, gehen wir gar nicht erst hin. Das haben sie nicht getan. Sie sind einfach losgegangen und haben vertraut, Gott wird uns auf irgendeine Weise beschützen und helfen. Und das hat er getan. Auf eine Weise, die sie sich vorher nicht haben vorstellen können. Wir können fragen, wo gibt es bei uns gerade jetzt Situationen, wo wir denken, kann ja nichts werden. So schwierig. Menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Vielleicht hast du schon aufgegeben oder resigniert. Probleme bei der Arbeit, bei der Schule, in der Familie, mit der Gesundheit. Manchmal auch, kann auch vorkommen, liebe Tauffamilien, andere Familien, Kindererziehung, wo man denkt, Gott möchte Ihnen, möchte euch heute Morgen Mut machen, auch in solchen Situationen nicht aufzugeben, sondern zu vertrauen, der Herr kann immer helfen. Auch wenn du es dir jetzt noch überhaupt nicht vorstellen kannst, wie. Ich habe das schon öfter erlebt. So Situationen, wo ich dachte, was passiert jetzt? Auch in der Gemeinde. Zum Beispiel, da geht ein Mitarbeiter weg, der an einer wichtigen Stelle war. Und ich frage, bricht jetzt alles zusammen? Und dann habe ich immer wieder erlebt, dass Gott auch jemand Neues berufen hat, der die Sache auch gut gemacht hat. Und das macht mir Mut, zu vertrauen. Gott lässt seine Gemeinde, Gott lässt auch mich persönlich nicht im Stich. Und darauf kannst du auch vertrauen. Er hilft auf unerwartete Weise. Ein zweiter Gedanke, die unerwarteten Koalitionen. Manchem kommt diese Geschichte vielleicht etwas seltsam vor. Und wir haben ja in den Predigtreihen auch so Geschichten, die nicht so in den Predigttextvorgaben drin sind, also vielleicht etwas seltsame Geschichten. Nun gehen die Kundschafter ausgerechnet zu einer Prostituierten. Da fragt sich mancher, ist das denn christlich? Sollte man da nicht Abstand halten? Ausgerechnet da Hilfe suchen? Zunächst nochmal, nicht? Es steht hier nicht, dass die Kundschafter mit der Prostituierten geschlafen haben. An dieser Stelle ist die Bibel ganz eindeutig. Das ist nicht Gottes Wille. Und das ist heute ja auch aktuell. Deutschland gilt als Hochburg der käuflichen Sexualität. Ich las, dass pro Tag in Deutschland etwa 1,2 Millionen Männer zu Prostituierten gehen. 1,2 Millionen. Das kann man ausrechnen, wenn jeder durchschnittlich jede Woche dahin geht, wie viele Männer das eigentlich sind. Und viele Prostituierte sind nicht freiwillig hier. Bei vielen kann man von einer modernen Form von Sklaverei sprechen. Und Paulus sagt ganz eindeutig, wer mit einer Prostituierten schläft, der ist mit ihr ein Leib, also wie in einer Ehe. Da geht er einer Verbindung ein, die stört die Verbindung zu Gott. Aber trotzdem, auch eine Prostituierte kann helfen. Gott kann sie gebrauchen. Zum Beispiel hier in unserer Geschichte, wir hören das in den Versen 8 bis 11. Nun vermute ich eher nicht, dass das für jemanden jetzt ein persönliches Thema ist, Hilfe bei einer Prostituierten zu finden. Aber wir können das mal etwas weiter fassen und fragen, gibt es vielleicht auch bei uns Hilfe von Menschen, wo wir eigentlich eher denken, der oder die kann mir jetzt aber nicht helfen. Vielleicht sogar, mit dem will ich aber nichts zu tun haben. Vielleicht können wir uns sogar mit Menschen zusammentun, wo wir eigentlich denken, igitigit. Sozusagen unerwartete Koalitionen eingehen. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, die haben recht extrem politische Ansichten. Zum Beispiel ganz linke und ganz rechte. Und da sagt sich mancher, damit habe ich als Christ nichts zu tun. Und das ist ja auch richtig. Also ein Christ kann weder einer kommunistischen noch einer rassistischen Ideologie zustimmen. Da müssen wir ganz eindeutig sein. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem Berührungspunkte. Vielleicht im sozialen Bereich mit Linken oder im Bereich von Ehe und Familie mit Rechten. Nochmal, von Ideologien grenzen wir uns ab, aber sollten wir Menschen gegenüber vielleicht weniger Berührungsängste haben? Vielleicht wäre der Widerstand in der Nazizeit ja wirksamer gewesen, wenn Christen mit anderen zusammengearbeitet hätten. Wir können da keine Gesetze aufstellen und schon gar nicht anderen Christen vorschreiben, wie sie politisch zu denken haben. Aber die Hilfe, die die Hure Rab, die Prostituierte hier gibt, könnte zeigen, es gibt manchmal unerwartete Koalitionen. Gott kann auch out of the box wirken. Auch dann, wenn out of the box vielleicht unsere politisch korrekten Ansichten und sind unsere Vorurteile, dass Gott darüber hinausgeht. Erst recht gilt das in einer Gemeinde. Auch da haben wir vielleicht manchmal Berührungsängste. Da gibt es Leute, wo wir sagen, der ist aber komisch. Mit dem will ich möglichst nicht so viel zu tun haben. Oder der hat aber komische Ansichten. Und ganz kritisch wird es oft bei Geschmacksfragen, zum Beispiel Musikgeschmack. Ein Soziologe hat mal geschrieben, in unserer Gesellschaft gibt es eine Ekelschranke. Ekelschranke zu Leuten, die einen anderen Geschmack haben als wir. Nee, bloß nicht. Das stößt uns ab, wie so Magneten, die sich abstoßen. Könnte es sein, dass Gott uns heute Morgen sagt, seid auch in der Gemeinde nicht zu eng? Presst nicht alle Leute in ein Schema? Natürlich ist und bleibt Gottes Wort der Maßstab für alles, was wir in unserer Gemeinde tun. Und da darf es auch keine falschen Kompromisse geben. Aber oft regen wir uns ja über Dinge auf, die mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Wo da gar nichts drüber drin steht. Oder wo die Bibel sogar bewusst offen ist. Und wenn wir diese Offenheit auch in der Gemeinde leben, können wir auch zusammenarbeiten. Auch zusammenarbeiten mit Leuten, wo wir menschlich gesehen vielleicht sagen würden, also die liegen mir eigentlich gar nicht. Denn wir konzentrieren uns auf Jesus, auf sein Wort, auf das Wesentliche. Und dann halten wir es aus, dass wir eben nicht in allen Fragen die gleiche Meinung, den gleichen Geschmack haben. Und ich habe den Eindruck, gerade das könnte in unserer Zeit ein ganz wichtiges Zeichen, auch ein missionarisches Zeichen sein. Unsere Gesellschaft splittet sich immer weiter auf. Soziologen sprechen von Milieus, die möglichst unter sich bleiben. Und da kommt man oft gar nicht mehr zusammen. Könnte eine Gemeinde ein Modell sein, neu zusammenzukommen? Übrigens war das in den ersten Gemeinden auch schon so. Da trafen sich Sklaven und reiche, angesehene Bürger in einer Gemeinde und hatten Gemeinschaft miteinander. Und das war für viele in der Gesellschaft damals ein Skandal. Wie können die nur so zusammen sein? Aber auf der anderen Seite war es unglaublich anziehend, dass da eine Gruppe, eine Gemeinschaft war, die alle gesellschaftlichen Schranken überwinden konnte. Gott wirkt auf ungewöhnliche Weise. Er führt auch Menschen zusammen, vielleicht zu Koalitionen, die sonst nicht zusammen wären. So wie hier eine Prostituierte und die Leute Gottes. Ein drittes und letztes, das unerwartete Zeichen. Rab hilft den beiden Kundschaftern, die Stadt unerkannt zu verlassen. Da ihr Haus direkt an der Stadtmauer lag, wie wir in Vers 15 erfahren, können sie sie also mit einem Seil herunterlassen. Drei Verse weiter steht, dass das Seil rot war. Eher ungewöhnlich für ein Seil, dass es rot ist. Heute, aber damals noch viel mehr, denn roter Farbstoff war damals sehr teuer. Er wurde aus einer besonderen Laus gewonnen, die an Stechpalmen lebte. Und Frauen benutzten diesen roten Farbstoff, um aufwendige Gewänder herzustellen. Konnte sich nicht jede leisten. Offensichtlich Rab ja. Und diese rote Farbe befindet sich nun an diesem Seil. Also ein besonderes Seil. Und dieses Seil soll eben dann auch das Zeichen sein, wenn die Israeliten die Stadt einnehmen, dass dann Rab und ihre Familie in diesem Haus verschont wird. Rab wusste das schon, dass Gott das alles zu tun wird. Und so nahmen sie den beiden Männern das Versprechen ab, dass sie und ihre Familie verschonen, ein Eid. Und das rote Seil, wie gesagt, das Zeichen dann für diese Verschonung. Nun fragen wir, was heißt das für uns? Das mit dem Rot kann ja eigentlich kein Zufall sein, dass das hier so betont wird. Wofür steht Rot? Rot steht für die Liebe natürlich. Aber Rot steht auch für das Blut. Ein intensives Rot, man kann ja auch sagen, Blutrot. Und Blut ist in der Bibel oft etwas, ein Zeichen für da, wo etwas verschont wird. So wie hier eben Rab und ihre Familie. Das gleiche bei den 10 Plagen in Ägypten, wo der Pharao die Israeliten nicht gehen lassen wollte und Mose dann zu ihm kam und immer wieder Gott dann Plagen gegeben hat, um den Pharao zu zeigen, dass er viel mächtiger ist als der Pharao. Und die letzte Plage war die schlimmste. Jeder erstgeborene Sohn der Ägypter sollte sterben. Und Mose hat den Israeliten gesagt, streicht Blut an eure Tür, dann geht diese Plage an euch vorbei. auch hier das Blut als Zeichen, das rote Blut, dass Menschen verschont werden. Und dieses Blut begegnet uns natürlich dann bei Jesus. Jesus hat sein Blut vergossen für uns. Wenn wir uns an ihn halten, werden wir auch verschont. Verschont im Gericht Gottes. Dann sagt Jesus uns zu, ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Und wir lesen das im Neuen Testament immer wieder, dass Christen, die Leute, die mit Jesus leben, durch sein Blut, durch das Blut von Jesus erlöst sind. Und dafür ist das rote Seil unserer Geschichte schon ein Zeichen. Und so können wir eigentlich die ganze Geschichte auch sozusagen als ein Zeichen sehen. Ich sage immer gerne, das Alte Testament ist so eine Art Bilderbuch für das Neue. Es erzählt uns Geschichten, die Bilder sind für das, was im Neuen Testament geschieht. Also Jericho, eine verlorene Stadt, ist schon klar, sie wird erobert werden. Und so ist unsere Welt auch sozusagen eine verlorene Welt. Sie wird einmal an ihr Ende kommen. Sie steht unter dem Gericht Gottes. Aber alle hier in der Geschichte, die im Haus von Rahab sind, werden gerettet. Im Haus mit dem roten Seil. Und so werden auch im Gericht Gottes alle gerettet, die sozusagen im Haus von Jesus sind. In seiner Gemeinde. Die werden gerettet durch sein Blut. Interessant ist noch, dass die einzige Familie, die in Jericho nun gerettet wurde, die Familie einer Prostituierten war. Einer Sünderin, wo Leute damals sagten, also Abstand, mit der haben wir nichts zu tun. Wir sind besser als die. Die wurden nicht gerettet, nur Rahab und ihre Familie. Gerettet im Gericht Gottes werden Sünder. Also nicht Leute, die meinen, mein Leben ist so einigermaßen in Ordnung oder ich bin ja besser als der und der und die und die. Oder auch, ich bin ein bisschen religiös und das wird schon reichen. Nein, Jesus ist für Sünder gestorben. Nicht für Leute, die meinen, sie kommen alleine klar. Sondern für Leute, die sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Sind wir solche Leute? Übrigens ist Rahab selber auch ein ganz besonderes Zeichen. Sie taucht nämlich auch im Neuen Testament auf. Und zwar im ersten Kapitel des Neuen Testaments, gleich am Anfang, Matthäus 1. Da finden wir einen Stammbaum von Jesus. Und in diesem Stammbaum taucht Rahab auf. Unter den Vorfahren von Jesus ist also eine Prostituierte, eine Sünderin. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, Jesus ist für Sünder gestorben, für Leute, die das zugeben. Zeichen weisen über sich hinaus. Sie machen Mut, sie geben Hoffnung. Die Israeliten mussten nach dem roten Seil noch über 1000 Jahre auf Jesus warten. Auch wir müssen manchmal warten. Aber Zeichen können helfen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Vielleicht gibt Gott auch Ihnen und dir manchmal ein Zeichen im Leben, dass du merkst, ja, Gott ist am Werk. Ganz unerwartet, ganz anders, als ich es mir vorstelle. Und an Orten, wo ich es vielleicht mir gar nicht vorgestellt habe. Ich habe das nur mal ein Beispiel schon öfter erlebt, dass wir gerade Beerdigung hatten, wir waren auf dem Friedhof, bedeckter Himmel, dunkel, vielleicht noch ein paar Tropfen, so wie heute, und auf einmal kommt die Sonne raus. Ein schönes Zeichen, dass Gott stärker ist als der Tod. So ein unerwartetes Zeichen, was Gott schenkt. Überlegt in dieser Woche, durch welche Zeichen möchte Gott mir zeigen, dass er da ist und dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Gott ist nie festgelegt auf das, was wir denken oder was wir uns vorstellen können. Er handelt auch sozusagen out of the box unserer Gedanken, unserer Vorstellung. Er hilft oft unerwartet, er schenkt manchmal unerwartete Koalitionen und er gibt unerwartete Zeichen. Also lass dich von Gott überraschen. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass du mehr kannst, als wir uns vorstellen können. Hilf, dass wir nicht gefangen bleiben in unseren Vorstellungen, in unseren Gedanken, sondern immer damit rechnen, dass du eingreifst, ganz unerwartet. Amen.